Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ADP auf dem Punkt. Ich bin Oskar, heute leider ohne Lenny, aber dafür mit einem Gast, den ich zum zweiten Mal begrüßen darf. Patrick Muschatz-Kareba. Patrick, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hi Oskar, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr.
Patrick, die Leute, die vielleicht schon die erste Folge gehört haben, wissen, du liebst Musik, du liebst Motorradfahren, du liebst Italien und du liebst Deutschland, aber vor allem liebst du Fußball.
Ganz genau.
Ganz genau. Und Patrick, heute quatschen wir darüber, deine Liebe zur Eintracht, auch italienischem Fußball. Aber natürlich gehört Musik in dein Leben dazu, das ist ja klar. Patrick, erstmal, wie war für dich das Wochenende? Sei es fußballbezogen und auch persönlich.
Ja, es war sehr, sehr gut. Danke fürs Fragen. Also fußballerisch sind die Teams, die mir am Herzen liegen, in allererster Linie die Eintracht, du hast es schon gesagt, bescheren mir gerade eine durchwachsene Zeit, sagen wir es mal so. Aber nichtsdestotrotz war das Wochenende gut mit viel Fußball, Lesen und einem Konzert. Insofern kann ich nicht klagen. Es war super.
Patrick, wenn man dich kennt und auch ein bisschen in Social Media verfolgt, man sieht ja auch viel italienischen Fußball. Darauf kommen wir natürlich später zu sprechen, aber erstmal ganz kurz. Wie kommt es darauf? Vor allem, weil du warst ja auch in unserer Aktion Show Us Your Jersey dabei und hast du ein Juventus-Trikot gezeigt. Wie kommt es, dass du so ein großer Juventus-Fan bist?
Ja, das ist relativ einfach. Also ich habe eine italienische Mama und bin ja schon ein bisschen älter. Und daher gab es ein Ereignis, das mich zum Juventus-Fan gemacht hat. Und zwar, als ich 9 Jahre alt war, 1982, war ich gerade im Italienurlaub in einem kleinen Ort, aus dem meine Mutter kommt, in Kalabrien, in Süditalien. Und da lief gerade das WM-Finale der WM in Spanien, Deutschland gegen Italien, das Italien 3-1 gewonnen hat. Und diese Mannschaft fand ich fantastisch und die bestand zu großen Teilen aus Juventus-Spielern. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich seitdem mit Juventus sympathisiere. Und ja, bin insofern ein bisschen ein außergewöhnlicher vielleicht oder etwas anormaler Juventus-Fan, weil ich beispielsweise auch Sympathien für Neapel hege. Und Napoli und Juventus lieben sich ja nicht gerade. Und ja, aber das ist mir relativ egal. Aber das ist der Grund, warum ich Juve-Fan bin.
Wir werden natürlich später auch über Juve sprechen. Bis jetzt läuft es ja noch nicht ganz so gut.
Das stimmt.
Das stimmt, aber das war ja auch schon, ist jetzt ein bisschen länger so. Die guten Zeiten sind leider ein bisschen vorbei gerade. Bei Eintracht eigentlich kann man, finde ich, nicht so ganz von schlecht sprechen, weil sie sind ja nicht ganz abgeschlagen in der Tabelle. Aber Patrick, du als Eintracht-Fan, ich bin ja eher ein Bremen-Fan. Kann man damit zufrieden sein bis jetzt mit der Saison?
Also zuerst mal cool, dass du Bremen-Fan bist. Ich weiß es natürlich, ich sympathisiere ja auch mit Bremen und St. Pauli. Das sind so die Teams, die mir neben der Eintracht, auf die ich auch immer mal so ein Auge habe. Aber ja, mit der Saison kann man bisher nicht zufrieden sein. Alle andererseits, du hast es angesprochen, also wir sind doch in der oberen Tabellenhälfte und ich kenne auch ganz andere Zeiten. Insofern kann man auch ab und zu mal etwas kleinere Brötchen backen. Ich meine, klar, in der Champions League haben wir ordentlich auf die Mütze bekommen, sieht man jetzt von dem Galaspiel ab. Ich gebe es nicht gerne zu, aber in dieser Form sind wir wahrscheinlich eher ein Team für die Europa League. So, aber ja, und der Schlüssel dazu, oder sagen wir, das Problem bestand natürlich in der Abwehr bisher. Auch wenn natürlich die ganze Mannschaft sozusagen mitverteidigen muss, aber die Abwehr war schon sehr löchrig. Und insofern haben wir das hier und da mit vorne mit Toren kompensieren können. Aber das ist natürlich ganz klar so ein bisschen die Achillesferse bisher. Und A und B war es natürlich auch so, dass einige Teams, die vielleicht in einem Formtief waren, das Formtief dann ausgerechnet gegen uns dann so ein bisschen verlassen haben. Und das ist natürlich in Summe nicht so geil. Aber mal schauen.
Mal schauen. Jetzt Eintracht hat ja gestern gespielt, unentschieden gegen Wolfsburg, die späte Ausgleich von Batshuayi. Ja. Verfolgst du die Spiele? Und wenn man, damit ich es mal vorstellen kann, bist du einer, der ist dann auch mal lauter oder genießt du einfach das Spiel?
Ja, also ich verfolge die Spiele, ja, und bin ich genieße schon das Spiel. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der rumschreit, weder wenn ich im Stadion bin, noch wenn ich zu Hause irgendwie vom Fernseher sitze. Also das ich genieße sozusagen nach innen und ärgere mich auch nach innen. Ja, und gestern war es natürlich auch so, das passt so ein bisschen zu dem Beispiel, das ich vorhin gebracht habe. So, Wolfsburg spielt jetzt keine Killer-Saison, gelinde gesagt. Und ja, und dann zeigen sie ausgerechnet gegen uns sozusagen eine Regung. Aber ja, der Elfmeter von Batshuayi hat es dann so rausgeholt. So, aber das ist schon, ja, nicht so geil.
Würdest du sagen, das war ein Elfmeter?
Ja, würde ich sagen.
Bisschen mit der Fanbrille, aber das ist
ja absolut.
Du kommst ja aus Frankfurt und du bist ja sehr heimisch, glaube ich, auch würde ich sagen.
Ja, absolut.
Wie verbindest du diesen Fuß, ist für dich Fußball ein Stück Heimat? Du hast ja auch angesprochen, die Erinnerung, das WM-Finale gucken mit der Mama. Das sind ja so Momente, die bleiben hängen. Und wenn du jetzt bei der Eintracht bist, ist es für dich auch so ein Gefühl von Heimat? Oder ist es ein anderes Gefühl, als wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du bei einem Konzert bist oder in einem Musikstudio sitzt?
Nein, also ich bin natürlich sehr, sehr, sehr verbunden mit Frankfurt und insofern ist Frankfurt Teil so meines Lokalpatriotismus sozusagen, meiner Lokalidentität. Und ich bin ja im Stadtteil Goldstein groß geworden, also im Westen von Frankfurt und Luftlinie, sagen wir mal, paar Kilometer oder nicht sehr weit weg vom Stadion entfernt. Und das ist so für mich, ja, das ist so, gehört so zu dieser Insel namens Frankfurt, die ich natürlich auch immer, weil du Social Media angesprochen hast, die verkläre ich natürlich auch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, aber mir geht es eher darum, so, dass mir Frankfurt overall ein gutes Gefühl gibt und ein Gefühl der Zugehörigkeit, viel mehr als ein Land. Wobei ich jetzt auch nichts gegen Deutschland oder gegen Italien habe, aber das ist sozusagen meine Heimat und die Eintracht ist da natürlich ein wichtiger Mosaikstein. Aber ist auch so, ich habe früher so auf so Jugend- und natürlich Amateurlevel Fußball gespielt und ich habe dann auch immer gerne verfolgt, was die Jugendmannschaften gemacht haben. Wir haben dann, ich mit meinem Stadtteilverein, wir haben dann immer schön irgendwie auf die Mütze bekommen, wenn wir mal gegen die zweite oder die dritte Jugendmannschaft des jeweiligen Jahrgangs gegen die Eintracht gespielt haben, haben wir schön 15 Tore oder so kassiert. Aber ja, das verbinde ich alles mit der Eintracht. Und natürlich diese auch geografische Nähe zu dem Ort oder zu der Gegend in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin.
Welche Position hast du eigentlich gespielt in der Liga?
Mittelfeld. Ich war so ein Edgar Davids für Arme, so jemand, der technisch ein bisschen was konnte und laufen konnte wie ein Esel. Aber ja, also ich war natürlich, viele Leute erzählen ja, wenn ich mich nicht verletzt hätte oder wenn ich. Nee,
Wenn
also.
der Stift, wenn die Tinte nicht leer gewesen wäre.
Genau. Nee, ich war ein okayer Mittelfeldspieler. Ich bin
Mittelmaß.
so eine Nummer 8. Ich habe ein paar Mal auch Stürmer gespielt, habe auch ab und zu ein Tor geschossen. Ich bin nicht negativ aufgefallen, habe gute Pässe gespielt und so. Aber so alles im oberen Mittelmaß. Also es gab viele, viele Leute, die viel, viel besser und talentierter und physisch stärker waren als ich.
Also du warst jetzt kein Dominic Cor, der einfach alle umgehauen hat, sondern
Nee,
du
nein, nein, nein,
hast
auf keinen
einfach.
Fall. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Du hast gerade Edgar angesprochen. War er für dich früher dein Vorbild oder gab es so einen Fußballer, wo du dachtest, ich will ihn ein bisschen nachahmen?
Nee, nachahmen, nicht direkt, aber es ist natürlich, ich fand das immer toll. Es war einer der Spieler, die ich damals gemocht habe und heute gibt es natürlich auch viele, die ich mag. Was mir gefällt, ist so, wenn Leute so mehrere Eigenschaften, so die vermeintlich inkompatibel sind, vereinen. Also so bei Edgar Davids war es natürlich, war es ein sehr harter Spieler, war aber auch gleichzeitig fair und vor allem war er technisch auch sehr gut. Und ist jemand, der konnte Tore schießen, der konnte nach hinten arbeiten, der konnte nach vorne arbeiten, der hat sich in unterschiedliche Spielsysteme eingefügt. Der hat natürlich dieses holländische, dieses niederländische Flair gehabt, ja, taktisch so geschult zu sein, das passte dann in den 90er Jahren auch sehr gut zum Fußball in Italien, der dann sozusagen eher so defensiv orientiert war und er war da sozusagen ein Gegenstück, das aber trotzdem irgendwie reingepasst hat. Aber klar, natürlich war ich auch von seinen Looks sozusagen fasziniert. Du kennst bestimmt diese Nike-Werbung und so.
Ja,
Und so, das ist
klar.
natürlich ein ikonisches Antlitz, so. Und das fand ich alle in Summe geil. Ich fand generell, muss ich sagen, die niederländische Nationalmannschaft, diese Generation, also natürlich verrückt, also was da für Spieler rausgekommen sind, ist natürlich toll. Aber ich bin weder in der Musik übrigens noch im Fußball. Ich bin gar nicht so ein Typ, der so ständig von früher redet, so. Ich könnte jetzt genauso viele Spieler oder Generationen aufzählen, die ich auch geil finde. Insofern, ja, hat jede Zeit so ihre tollen Leute, die ich dann eben auch gut finde.
Du bist sehr variabel, du hast gerade Musik angesprochen. Das ist ja eigentlich dein Main-Ding, vielleicht nach deiner Mittelfeldkarrierezeit.
Genau.
Wie ist es so in der Musikszene? Viele kennen ja einfach nur so die Musiker, weißt du, man hört die Lieder, aber wie war es für dich? Du kommst ja eigentlich über den Journalismus ein bisschen.
Genau.
Wie war es für dich dann plötzlich einfach in dieser Musikbubble zu sein? Und ich glaube, du bist einer in Deutschland, die extrem viel gesehen haben. Hat es vielleicht deinen Blick insgesamt auch ein bisschen verändert auf die Musik?
Man hört ja oft von Leuten, dass man, das kennt man auch aus Leuten, die, von Leuten, die im Fußball arbeiten, oder wenn man sozusagen, es gibt ja so diesen Spruch, so die Passion zum Beruf machen. Und dann hört man eben oft von Leuten, dass ihre Passion dann nachlässt, wenn sie dann selbst damit arbeiten, so. Und das ist bei mir zum Glück, war bei mir nie so. Das bedeutet nicht, dass ich immer nur tolle Zeiten habe. Natürlich hat man immer, wenn man Ambitionen hat, wenn man Erfolg haben will und dann zum Glück auch in 8 von 10 Fällen Erfolg hat, dann ist es natürlich ein steiniger Weg. Und dann hast du eben auch Situationen, in denen du sozusagen gegen die Wand boxen willst und sagen willst, ah, warum geht es nach rechts und nicht nach links? Aber zum Glück, diese Faszination und dieses elektrisiert sein, das hat bei mir nie nachgelassen. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich immer aus unterschiedlichen Ecken sozusagen reingekommen bin. Du hast erwähnt, ich war Musikjournalist, bin dann Anfang der Nullerjahre über den Digitalbereich in die Musik gekommen, habe dann da angefangen mit Labels und mit KünstlerInnen und mit Partnern zu arbeiten. Und das war sozusagen damals ein Boombereich, und insofern hatte ich gar keine Zeit, so müde und ausgelaugt oder irgendwie unimpressed, würde man im Englischen sagen, zu sein, sondern ich war immer sozusagen auf den Hinterbeinen, wollte immer, habe so ein bisschen für meine Themen gekämpft, und das hat vielleicht wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass diese Passion halt, dass die nie weggegangen ist. Und das gilt eigentlich, ich bin da so, es sind sehr jungenhafte Passionen, gebe ich zu, aber ich bin da so, ich liebe Musik, Fußball, Autos, Motorräder, und bei allen lege ich Wert darauf, dass ich mich nicht nur, also dass ich mich auch für das Geschäft oder für die professionelle Seite dessen interessiert habe. Und das hilft natürlich auch, um diese Passion nicht zu verlieren.
100%. Du hast ja Passion angesprochen. Es gibt viele Musiker auch aus Frankfurt, die, und man denkt, die brennen. Zum Beispiel jetzt ganz, was natürlich, worüber jeder gesprochen hat, war die Haftbefehl-Doku.
Ja.
Bestimmt hast du sie auch geguckt. Wie fandest du sie?
Ja. Ich fand sie sehr gut. Ich fand sie sehr ergreifend. Ehrlich gesagt habe ich so, ich habe es Freundinnen und Freunden in den letzten Wochen gesagt, weil mich natürlich sehr, sehr viele Leute darauf angesprochen haben. Ich habe ich hatte so alle 20 Minuten hatte ich so Tränen in den Augen, ehrlich gesagt. Und ich hatte auch eine gewisse Wut, und die Wut bezog sich auf die Art, wie diese Doku rezipiert wurde, weil die so ein bisschen offenlegt, dass wir gesellschaftlich bei gewissen Themen so blind sind, aber auch blind sind, wenn es darum geht, sich mit einer gewissen Kultur auseinanderzusetzen. Also ich kenne Aykut nur auf Haftbefehl nur flüchtig. Ich kenne Capo, seinen Bruder, also Jem, ganz gut. Und ich muss erstmal sagen, das ist diese Lorbeeren, die da verteilt werden, die sind absolut berechtigt im Sinne von, also fernab davon, ob man das Genre mag oder ob man ihn als Künstler mag. Sein Impact, der ist unermesslich, der ist riesengroß. Und das, was ich, und das, was mich immer gestört hat, und es kam auch nicht in der Doku, sondern in der Art, wie die Doku rezipiert wurde, rüber, so viele Leute urteilen über ihn, über sein Schaffen, so ein bisschen wie Menschen, die so ein bisschen in so einen Käfig gucken und sich im Zoo Tiere angucken. Das beziehe ich auch auf. Vor einigen Jahren war er häufiger mal im Feuilleton, FAZ, Süddeutsche und so weiter. Und da gab es ja so immer diese Vergleiche. Ist er der neue Goethe und so? Und das sind Dinge, die auf den ersten Blick scheinen sie so als Kompliment gemeint zu sein. Und vielleicht waren sie auch als Kompliment gemeint. Aber, und da sind wir beim Punkt, die mich auch in der Rezeption der Doku gestört hat, das sind so Menschen, die sich damit sehr oberflächlich nur beschäftigen. Man schreibt über jemanden, und man urteilt über jemanden und beschäftigt sich aber nicht damit. Und wir haben natürlich hier ein bisschen, übrigens ein guter Schwenk so zum Fußball auch. Du hast ja bestimmt diese Karim Adeyemi-Nummer da
Naja, klar.
mitbekommen. So. Und da gab es zum Beispiel, habe ich auf YouTube gesehen, den Journalisten Falk von der Bild, der so meinte, ja, der Spieler komme ja auch aus einem problematischen Umfeld. Und dann wurde so nachgefragt, ja, was meinst du denn mit problematischem Umfeld? Und da hat er gesagt, ich zitiere, er hat ja eine Freundin aus dem Rapper-Bereich. Und das finde ich so ein bisschen, das meine ich so ein bisschen. Das ist eine sehr oberflächliche, vorurteilsbehaftete Sichtweise. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Unabhängig davon, ob ich jetzt Adeyemi cool finde oder Loredana cool finde, find ich ein bisschen schwierig. Und ja, und bei Haftbefehl, ich sage, mir kamen da die Tränen, weil es natürlich, ich bin in einem ähnlichen Umfeld groß geworden. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen daran erinnert, dass so 8 von 10 Leuten, die mit mir groß geworden sind, ja, Probleme hatten, ins Gefängnis gekommen sind, gestorben sind, im Gefängnis gestorben sind und so. Und das ist natürlich, das ist sehr traurig. Und ich weiß, dass man es sich dazu einfach macht, wenn man sagt, ja, der muss sich mal zusammenreißen oder die Familie muss ihm helfen. Das sind ernste Dinge, die man auch als solche irgendwie begreifen sollte. Und insofern wünsche ich ihm alles Gute und hoffe, dass es eine Abschreckung ist, natürlich für junge Menschen und für alle Menschen, die mit Drogen in Kontakt kommen. Aber ich hoffe, dass er da wieder klarkommt.
Ja, du bist ja eigentlich da eh, du hast ja nochmal ganz andere Insights und man muss schon sagen, dass viele ja diese Rapper entweder sehen, sehr vergöttern und sie nachahmen wollen
Ja.
oder eben oft so, vor allem auch eher die bisschen nicht so jüngeren, eher so ein bisschen so abgeschreckt davon sind. Aber man merkt ja eigentlich auch schon, dass sie auch unter diesem Druck stehen. In der Musik musst du ja liefern, das ist wie im Fußball. Du
Ja.
musst neue Albums bringen, neue Lieder und sie müssen auch gut sein. Wie oft geht dann doch eigentlich dieser Tag? Du startest in den Tag und denkst, ich muss was machen. Du hast diesen Erfolgsdruck, weil wenn du nicht Erfolg lieferst, bist du eigentlich ja weg vom Fenster.
Ja.
Wie schwer muss es auch dann eigentlich sein, wenn man eben vielleicht nicht mehr kann? Man hat ja auch gesehen, dass Haftbefehl ja auch nicht mehr ganz konnte einfach. Wie schwer ist es dann wirklich zu sagen, ey, ich ziehe jetzt mal den Stecker, vor allem ja sowohl in der Fußballszene, viele Fußballer haben bestimmt ja auch diese Probleme, vielleicht psychische Probleme, aber sie können ja nicht einfach Pause machen.
Das
Ist es
stimmt.
bei der Musik leichter, würdest du sagen?
Nee, ich glaube nicht, dass es leichter ist. Ich glaube nicht, dass es leichter ist. Und ich will mich da nicht überschätzen, weil man ist da selbst nur ein kleines Rädchen im ganzen Konstrukt. Aber ich habe meine Rolle immer oder meine Rollen immer so verstanden, Leuten bestmöglich zu helfen und eben ihnen dabei zu helfen, so eine Balance zu finden aus Inspiration, natürlich auch einen gewissen kommerziellen Druck, dem sie sich selbst aussetzen, aber auch so ein bisschen, wenn es darum geht, diesen Druck zu filtern und einen Beitrag zu leisten, okay, wie kann ich dem Menschen helfen, sich bestmöglichst auszudrücken und sich bestmöglich sozusagen, ja, das bestmögliche Album, den bestmöglichen Song abzuliefern oder ein Beispiel vom Fußball. Ich arbeite jetzt nicht im Fußballbereich, aber so. Und ich finde, seine Rolle sollte man so verstehen. Also, weil nur mit Druck, ich halte das für Blödsinn. Generell, wenn man Menschen nur als einziges Rezept ständig unter Druck setzt, dann passiert nichts. Dann passiert nichts und dann liefert man definitiv nicht ab. So. Und ich habe mich immer als derjenige verstanden, der versucht hat, klar, den Druck nicht zu negieren, weil den Druck haben wir alle, wenn man einen großen Deal mit einem Künstler, einer Künstlerin macht, als Management oder als Label. Und dann ist erstmal ein großer Druck da. Und den zu negieren und zu sagen, nee, den gibt's nicht, das wäre natürlich verrückt. Aber trotzdem muss man auch dafür sorgen und alles tun, damit der Künstler, die Künstlerin sich in der Balance befinden. Und so habe ich meine Rolle immer verstanden. Aber es ist immens schwer. Und ich glaube nicht, dass es einfacher ist in der Musik oder einfacher im Fußball. Das sind unsere Psychen sozusagen und die müssen wir pflegen. Ja, die müssen wir pflegen und da muss man aufpassen.
Du hast es gerade angesprochen, du hast angesprochen diese Deals. Was würdest du sagen, war für dich persönlich einer, den du entdeckt hast, vielleicht der, wo du schon damals früh gesehen hast, der kam was, vielleicht auch einer aus Frankfurt, der dann jetzt schon einer der größeren Namen ist? Hattest du da eine Entdeckung, würdest du sagen?
Ja, also mit entdeckt, das ist immer so, viele Leute schmücken sich singulär mit, ich habe den und den
Wenn du
entdeckt,
gesigned
das
hast
ist
dann.
natürlich genau, also in den Zeiten, in denen ich in der Verantwortung war, es gibt tatsächlich Leute, die ich auch, vielleicht ist mein Anteil etwas größer, dann etwas kleiner, aber ja, ich würde so aus Frankfurt natürlich Weezy nennen. Weezy ist jemand, den ich fantastisch finde, der ein toller Künstler, ein toller Typ ist, ein toller Repräsentant der Stadt Frankfurt, was natürlich jetzt beim Dealmaking da keine Rolle gespielt hat, aber sozusagen als Add-on mich sehr gefreut hat. Ich war sehr involviert, jetzt kein Frankfurter, aber im weitesten Sinne aus der Gegend, bei Apache. Nicht nur anfänglich, sondern auch bei mehreren Vertragsverlängerungen. Ich habe Hood Black gesigned. Das sind diese Rap-Crew aus ganz junge Rap-Crew aus Ludwigshafen, also auch aus der Stadt von Apache, von Volcan. Genau, also das sind so die mir gerade im Rap-Bereich hier zu einfallen. Ich arbeite seit vielen Jahren sehr eng mit Sin zusammen, der früher ja mal im Haftbefehl Management war und der Manager von Chelo und Abdi ist. Und man kennt ihn jetzt in erster Linie auch wegen seinem Rap-La-Rue-Projekt. Also das ist ein Projekt, das wir damals gesigned haben und das ist über Sin gekommen. Da gibt es ja den Sammy, den Initiator, der ist ja auch aus Frankfurt, aus Miet, genauer gesagt. Und das sind so die jüngsten Sachen.
Ja, du sprichst es an, dieses Signings, das ist ja auch, war das für dich damals auch so eine Art Erfolgsdruck oder war es da einfach, oder wie entdeckt man das überhaupt? Weil ich weiß jetzt nicht, was du so für Musik hörst, aber da musst du ja eigentlich schon in fast jedem Musikbereich ein bisschen Knowledge haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal sollte man Interesse haben. So, es ist ja immer so, Musik ist natürlich ein sehr emotionales Gut, wie auch Fußball, wie Sport generell. Also, und so zu suggerieren, dass jemand sozusagen eine mathematische Formel hat, die zum Erfolg führt, das wünscht man sich immer, weil wir Menschen sind. Wenn sich etwas gut anfühlt, wollen wir es wieder haben. Oder wenn etwas erfolgreich ist, wollen wir es replizieren und wollen wieder Erfolg haben, und wieder Erfolg haben. Die Wahrheit ist, dass es das nicht gibt. Somit ist ein wichtiger Aspekt, Interesse zu haben und das Interesse, da sind wir wieder bei der Passion und Interesse nicht zu verlieren, und natürlich offen zu sein und neugierig zu sein. So, ich gebe dir ein Beispiel, was ich damit meine ist, natürlich muss man sich auf den Kanälen umschauen, man muss gute Leute haben, die das mit jemandem machen, aber was meine ich mit Formel? So, zum Beispiel ein Künstler wie Apache. Das zeigt auch, wie einzigartig er ist. Ein Künstler wie Apache, wenn man nur darauf aus ist, eine bestehende Formel einfach neu anzuwenden, hätte man zum Beispiel einen Künstler wie Apache niemals gesigned. Weil man sagt, das ist jemand, was für Musik macht er? Ist ja, natürlich kommt er aus dem Rap und kommt er aus dem urbanen Bereich, aber er hat mit vielen Regeln gebrochen. Er hat eine Persönlichkeit und eine Ästhetik, die es vorher nicht gab. Was ich damit sagen möchte ist, wenn man nur nach dem Neuen sucht, etwas, was total neu ist, was es noch nie gab, dann wird man keinen dauerhaften Erfolg haben oder sogar Misserfolg haben, weil man kann 100 Sachen ausprobieren und 100 Mal falsch liegen. Andererseits, wenn man immer nur versucht, das, was es schon gibt, nochmal neu aufzusetzen und zu replizieren, dann wird man auch keinen Erfolg haben. Und Apache ist das beste Beispiel dafür, dass man sozusagen immer in seinem Kopf eine gewisse Neugier und einen gewissen Platz haben sollte für etwas, was es wahrscheinlich noch nicht gab. Und wenn man dann auf einen Künstler wie Apache trifft, der unfassbar talentiert, unfassbar professionell, unfassbar gut, menschlich, künstlerisch, ein tolles Umfeld, wenn man auf so jemanden trifft, und dann ist es natürlich der absolute Jackpot. So. Aber wie gesagt, daher würde ich sagen, die Konstante sollte Bock, Neugier und Energie sein. So. Und dann wird man auch Erfolg haben.
Patrick, du sagst Erfolg, dann zum Abschluss gehen wir nochmal zum italienischen Fußball.
Ja, gerne.
Kenan Yildiz ist ja bei Juventus der Mann, der das große Talent hat.
Das stimmt, ja.
Sonst, Juventus, die guten Zeiten, von denen du früher geschwärmt hast, sind ja vorbei, ein bisschen.
Ja, die sind ein bisschen vorbei. Ich sprach ja anfänglich von 1982. Also die letzten guten Zeiten liegen zum Glück noch nicht so weit zurück. Aber ja, es ist natürlich eine gewisse Tragik, die man da sieht. Also du wirst dich erinnern, dass Antonio Conte ja mal lange Trainer von Juventus war. Da hat ja und der Übergang von Conte zu Allegri mündete ja, glaube ich, in über 10 Mal hintereinander hat man da die Meisterschaft gewonnen.
Da war sogar Ronaldo bei euch.
Ja, Ronaldo war ja dann 2018 bei uns, zu dem komme ich gleich. Aber man hat so, ja, sagen wir mal, die 10er-Jahre waren ja immens erfolgreich auf Nuller- und 10er-Jahre immens erfolgreich auf nationalem Level. dann kommt man automatisch auch zur Champions League und da hat ja Juventus natürlich eine sehr tragische Geschichte, weil da sehr viele Finals verloren wurden. Und ja, insofern, du hast Ronaldo angesprochen. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ob das sozusagen ein guter Move war oder ein schlechter Move. Es gibt viele Menschen, und ich kann ein paar Argumente da durchaus nachvollziehen. Es gibt Menschen, die sagen, dass die Verpflichtung von Ronaldo und der finanzielle Kraftakt, den man dann da gehen musste, in Kombination, ganz wichtig, in Kombination mit Covid und dem Ausbleiben von weiteren Einnahmen, das hat Juventus wirklich an den Rande so des absoluten Kollaps gebracht. Und da hat natürlich der Müll angefangen so. Und meiner Meinung nach ist jetzt so ein bisschen von der Couch und als Fan so gesprochen. Ich bin da kein Insider, aber ich persönlich hätte zum Beispiel mit Thiago Motta weitergemacht. So, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie wieder eine Parallele zur Musik. Klar, man kann nicht 100 Jahre auf den Erfolg warten und man steht unter einem gewissen Druck. Das verstehe ich. Aber man muss eben den Moment ausloten, die Dauer ausloten. Wie lange probiert man es? Und ich glaube, dass man es mit Thiago Motta nicht lang genug probiert hat. Und man kann jetzt nicht jedes Mal eine Kapitalerhöhung machen, wie es jetzt die Agnelli-Familie in den letzten Jahren gemacht hat. Also die können es machen und das ist gut für Juventus, aber es ist natürlich ein Verbrennen von Geld. Und ja, und man hat ganz klar, ehrlich gesagt, ich liebe Kenan Yildiz. Da sieht man auch, was für ein Durst Juventus-Fans und wenn man so will, auch viele Leute in Italien auf so Legenden nach Legenden haben. Ja, diese Vergleiche mit Del Piero und so, das ist natürlich ein bisschen verrückt. Ist ein bisschen verrückt, ist ein toller Spieler, aber Del Piero ist eine absolute Legende. So, und da tut man ihm auch keinen Gefallen. Ich finde es gut, dass er spielt. Ich finde es gut, der war neulich auch kurzzeitig mal Kapitän und so. Und es wäre toll, wenn alle dieses Talent hätten. Aber ganz klar, so Leute wie, bei allem Respekt, Leute wie Locatelli oder Leute wie Cambiaso, von dem man gesagt hat, ja, Guardiola will ihn haben. Und Di Gregorio ist ein guter Torwart, aber ist ein mittelmäßiger Torwart auch, muss man sagen. Ist jetzt kein. Und wenn man hier und da ein paar Prozent verliert, da ein paar Prozent verliert, ja, dann reicht es in Summe eben nicht, wenn man halt auf gute Teams, sehr gute Teams irgendwie trifft. Und ja, daher sieht die unmittelbare Zukunft da etwas verkrampft aus, würde ich sagen.
Das wird schon. Du hast angesprochen, Neapel, für die sieht es ja besser aus. Sowohl meiner Meinung nach, auch international haben sie ein nicht schlechtes Gesicht, zeigen sie. Scott McTominay, unglaublicher Spieler. Der blüht nochmal richtig auf, auch De Bruyne ist ja gekommen, jetzt verletzt. Bist du mit Neapel zufriedener?
Ja, also ich finde Neapel toll. Ich finde Neapel toll, ich finde die Stadt toll, ich finde aber auch die Mannschaft toll. Und da zeigt sich eben, dass jemand wie Conte, der es eben schafft, Leute, die woanders vielleicht nicht performt haben, also sozusagen dieses Kollektiv zu formen. Er schafft es selten, bei Juventus war es anders, aber von Juventus mal abgesehen, hat er es selten über einen Zeitraum von 2, 3 Jahren oder gar 4 Jahren geschafft, muss man auch sagen. Aber er ist so einer dieser Trainer, die natürlich dazu führen, dass die Leute über sich hinauswachsen. Und das beziehe ich nicht nur auf Scott McTominay, weil da erzählt man sich ja die Geschichte, dass er in England so ein halber Holzfuß war und jetzt da voll aufgeblüht ist. So war es natürlich nicht. Der war auch in England, weil gut, hat natürlich in der Kack-Mannschaft von Manchester United gespielt, muss man sagen. Aber ist ein toller Spieler. Aber Conte schafft es, so Spieler wie, also ich finde zum Beispiel Di Lorenzo ist auch ein solider Spieler. Ist jetzt kein Weltklasse-Spieler. Politano, solider Spieler. So. Und der schafft es aber aus diesen Leuten mehr rauszuholen und insofern finde ich das gut. Ich finde auch, wie De Bruyne eigentlich integriert war bis zu seiner Verletzung, fand ich es auch toll. Ich finde jetzt, wie Neres spielt, finde ich es toll. Noah Lang hat er jetzt auch sehr, 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 sehr gut integriert und das finde ich toll. Und vielleicht ein Satz generell so zu Neapel und zu der Wahrnehmung von Neapel und auch zu der Zeit, als Maradona noch da war, aber das ist ja jetzt auch so. Das ist so ein bisschen wie in Barcelona sozusagen, die sind ja, natürlich ist eine italienische Mannschaft, genauso wie Barcelona eine spanische Mannschaft ist, aber die sind auch so ein bisschen die Nationalmannschaft, in Anführungsstrichen, ihrer Gegend. So. Und so wie Barcelona ein bisschen die Nationalmannschaft von Katalonien ist, ist so ein bisschen, ich betone ein bisschen, Neapel natürlich die Nationalmannschaft von Kampanien oder ein bisschen vom ganzen italienischen Süden, so. Weil als Maradona da hingekommen ist, da war so, waren ja die großen Clubs aus dem Norden, Inter, Milan, Juventus, die immer alles gewonnen haben. Neapel hatte einen Scheiß gewonnen, dann kam Maradona und er hat diesen Leuten, dem armen Süden, auch so ein bisschen Stolz gegeben, Stolz gespendet. Und das finde ich toll. Und insofern wird dort Fußball ein bisschen vergleichbar mit dem Ruhrgebiet oder mit Kaiserslautern oder ich würde sagen auch Frankfurt, aber gängigerweise wird man eher das Ruhrgebiet nennen, so anders gelebt. Für die ist es halt so ein Grund von Stolz und von Lokalpatriotismus. Und das finde ich geil. Es darf nicht fanatisch oder gar gewalttätig werden, aber das finde ich erstmal geil. Das finde ich toll.
Ja, auf jeden Fall. Man muss gespannt bleiben, aber ich finde, Neapel, der Vesuvio lebt wieder ein bisschen, sagen wir so.
Absolut, absolut.
Also, die haben auch, finde ich natürlich, man muss sagen, was sie beim Eintrachtspiel gemacht haben, nicht korrekt mit dem Fanausschuss. Aber gut.
Überhaupt nicht korrekt, überhaupt nicht korrekt. Ekelhaft, ekelhaft.
Ekelhaft, aber das ist insgesamt so deutsche Fans auch zum Beispiel, vielleicht hast du mitbekommen beim Stuttgart-Spiel.
Ja.
Man kann es nicht ändern. Patrick, zum Abschluss, jeder Gast darf immer sein Team tippen fürs Wochenende. Du hast drei Teams, deswegen musst du wohl dreimal tippen.
Okay.
Wir fangen an bei Eintracht. Sie
Ja.
spielen auswärts am Samstag gegen Leipzig, Spielgespiel, Leipzig ja Zweiter. Was tippst du?
Ja, Leipzig sehr, sehr stark. Ich tippe auf ein 2:2.
2:2. Wärst du damit zufrieden?
Damit wäre ich sehr zufrieden. Ich hoffe, dass es kein 4:4 oder 5:5 oder 0:5 oder 5:0 wird. Nee, glaube ich nicht, aber damit wäre ich sehr zufrieden. Also es ist wirklich ein ordentlicher Stresstest für
Und
uns.
dann am Sonntagabend spielen ja deine beiden Teams gegeneinander. Neapel und Juventus. Für wen bist du? Gehe von Juventus aus, oder? Oder bist du
Ja,
da neutral?
ja. Nee. Ich bin da schon für Juventus, bei allen Sympathien für Neapel, aber wird auch da schwer. Aber ja, Spalletti kennt Neapel natürlich noch relativ gut. Und ja, daher glaube ich, dass Juventus 1:0 gewinnt.
Ja, ich glaube. Boah, es wird schwer, aber ich glaube, Juventus hat da schon eine Chance. Es geht um die Leidenschaft, Patrick, und es ging ja insgesamt in unserem Gespräch. Wir haben gesprochen über Fußball, über Musik, wie du zum Beispiel auch Apache sehr geschätzt hast und auch die anderen Musiker, aber vor allem Fußball. Wir haben jetzt ein bisschen dein Fußball-Knowledge getestet und man kann sagen, dass du ein großes Fachwissen hast. Patrick,
Danke
mein
dir.
Schatzi-Kariba, ich danke dir für deine Zeit
Vielen
und
Dank,
wir hören
Oskar.
uns wieder am Mittwoch. Dankeschön, ciao,
Ich
ciao.
danke dir. Bis bald. Ciao, ciao.